Es gibt Ereignisse, an denen kommt man irgendwie nicht vorbei, selbst wenn man sich bemüht. Und so ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen mit der Weltmeisterschaft. Ich bin generell einfach nicht so tief im Fußballthema drin und ich würde sagen, ich stehe dem Ganzen relativ neutral gegenüber und muss auch sagen, jetzt bei dieser Weltmeisterschaft hatte ich zum Beispiel eigentlich gar keine Ahnung, wann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind, weil mich die Spielzeiten nicht so angesprochen haben und ich mich deswegen dann auch nicht weiter damit beschäftigt habe, weil ich schon damit gerechnet habe, dass ich eigentlich zu diesen Zeiten nicht mehr wach sein werde zum Teil. Aber ich habe trotzdem jedes einzelne Spiel mitbekommen, weil meine Nachbarn nämlich eine Leinwand im Garten aufgebaut haben und immer mit ein paar Leuten geschaut haben und da halt einfach voll dabei waren. Das heißt, ich bin quasi mit den Emotionen zur Weltmeisterschaft als Einschlafbegleitung die letzten Wochen eingeschlafen. Und gerade wenn Deutschland gespielt hat, dann konnte ich mir immer schon so ein bisschen denken, wie es denn am nächsten Tag jetzt aussehen konnte, wenn ich wach werde, vom Ergebnis her. Und in den Geschäften gab es überall Merch für die Weltmeisterschaft, für die eigene WM-Party. Public Viewing gehört dazu. Und das ist gerade in Deutschland kaum bei einer Sportart so krass präsent, wie es beim Fußball so ist. Und genau dieses Phänomen wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Dafür ist Simon hier bei mir. Hi Simon.
Katrin, grüß dich.
Stell dich einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin der Simon Wenzel. Bin jetzt seit fast 9 Jahren hier bei der DHFBG im überwiegenden Bereich Sportökonomie aktiv. Das heißt, also Lehre in den Master- und in den Bachelor-Modulen, vor allem in den Bereichen Vermarktung, Vertrieb in Sportmärkten, Sportmarketing, Sportmanagement. So, das sind so meine Hauptstreckenfelder. Auch Forschung und Entwicklung ist ein Thema, was ich immer sehr, sehr spannend finde, wenn man sich halt auch mit neuesten Grenzen alles auseinandersetzt. Das heißt, das sind so meine Hauptstreckenpferde und komme halt ursprünglich aus dem Profi-Basketball, dort im Sponsoring Event Management aktiv und dann halt auch noch im Bereich der Spielerberatung noch mit aktiv, knapp 3 Jahre im Basketball, eine Sportstättenentwicklungsplanung noch eine kleine Zeit lang, bevor ich dann hier aufgeschlagen bin.
Das heißt, du bringst deutliche Vorkenntnisse mit, was jetzt so das Thema große Sportveranstaltungen angeht.
Ich würde jetzt zumindest mal sagen, ja.
Dann gehen wir direkt ins Thema rein. Warum fesselt die WM denn so? Weil ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, man kommt irgendwie nicht so dran vorbei, selbst wenn man sich nicht aktiv dafür interessiert und diese Emotionen, die ich quasi gespürt habe, obwohl auch die Zuschauer von dem Spiel ja auch noch mal weit weg von mir waren, die habe ich ja trotzdem gemerkt. Wieso ist das gerade bei der Weltmeisterschaft so?
Also die Weltmeisterschaft an sich ist noch mal so ein ganz spezielles Phänomen im Fußball. Aber der Fußball eigentlich so von seiner ganzen Grundart hat eigentlich etwas, was wirklich besonders einfach ist. Zum einen, er verbindet Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise. Vor allem, weil er einfach zu erlernen ist. Das heißt also, es ist so einfach, tatsächlich Fußball zu erlernen eigentlich. Man braucht eigentlich nur eine Cola-Dose, man braucht 2 Steine, um ein Tor abzustecken. Und schon kann man, egal wo man in der ganzen Welt ist, eigentlich tatsächlich Fußball spielen. Das hat erstmal dafür gesorgt, dass dieser Fußball natürlich super perfekt dafür geeignet war, sich auch in der ganzen globalen Welt zu verbreiten, sodass auch erstmal überhaupt so viele Menschen vom Fußball überhaupt kennen. Dann natürlich, er ist halt nun mal ein Gemeinschaftssport. Ne? Das heißt also, Leute kommen zusammen, Leute spielen dann zusammen oder sie fiebern halt mit. Und auch was diesen Fußball ebenfalls so besonders macht, ist, dass es selten mal ein Erfolgserlebnis gibt, was dann zu einem Tor führt. Das heißt also, dass wonach eigentlich sich alle sehnen, nach dem Tor, das ist halt so selten. Das heißt, weil es so selten ist, bekommt es dann einen ganz besonderen Wert tatsächlich, dass die Leute auf diesen Moment hinfiebern. Und dann auf einmal bricht natürlich so eine absolute Emotion natürlich raus aus den Leuten, weil man so lange auf diesen Moment gewartet hat. Und dann auf einmal, ne, kennt man das ja auch, auf einmal steht da jemand neben einem, den man gar nicht kennt. Man fällt dann dem in die Arme halt einfach rein, weil man zusammen mitgefiebert einfach hat. Und das macht diesen Fußball halt auch wirklich so besonders, dass, wie gesagt, dass dieses, wonach man strebt, ihm so selten einfach ist in diesem Spiel, dass jeder es kennt. Und das spricht aber auch dann halt diesen Punkt an, wonach sich jeder Mensch eigentlich sehnt. Wir sind in uns drin soziale Wesen. Das heißt, wir sind keine Einzelgänger. Das heißt, wir suchen überall nach Gemeinschaft in unserem Leben und wollen so dieses Gefühl haben, dazuzugehören, in der Gruppe zu sein. Und das ist dann natürlich perfekt vom Fußball natürlich, dass er das halt mitbringt, sodass die Leute, wie du ja gesagt hast, in der Nachbarschaft, die kommen jetzt zusammen. Jeder kennt das Spiel, jeder weiß, okay, hier spielt jetzt Deutschland. Und in diesem Fall kommt jetzt diese Besonderheit mit rein. Hier geht es eben nicht mehr nur um einen Verein, ne, wo sich das dann ja ganz stark fragmentiert, ne, Borussia Dortmund, Bayern. Nein, hier geht es jetzt um Deutschland. Jeder von uns lebt in diesem Land. Das heißt, wir haben jetzt alle 4 Jahre bei der WM, alle 2 Jahre bei der Europameisterschaft diese Möglichkeit, dass wir alle in diesem Moment eigentlich für das Gleiche fiebern, wenn wir das Fußballspiel schauen. Und dann kommen halt auch Leute zusammen, die oftmals gar nichts mit Fußball zu tun haben, weil sie diesen Moment der Gemeinschaft so toll einfach finden. Und deswegen haben auch so viele Menschen, die nur für die Weltmeisterschaften sich dann auch Spiele anschauen, ne? Und das verbindet dann natürlich so dieses Gemeinschaftsgefühl zusammen mit Fiebern. Und das ist was ganz Besonderes. Und das, wie gesagt, kommt eigentlich auch nur dadurch zustande, dass dieser Fußball eben so getaktet ist, dass er einfach zu erlernen ist, dass ihn global jeder kennt und dass er eben genau die Punkte in uns anspricht, die wir Menschen halt eben wollen, für etwas zusammen mitzufiebern. Nicht nur einen einzelnen Sportler mitzufiebern, sondern eben halt hier für Deutschland.
Ja, und dass dieses Wir-Gefühl auch plötzlich dann einfach in dem Moment wirklich aufkommt. Ich muss dich jetzt an einer Stelle noch kurz, ich sag mal, korrigieren, aber nur das Verständnis noch mal erklären. Du hast jetzt gesagt, Europameisterschaft alle 2 Jahre, aber Simon hat jetzt den Wechsel gemeint zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, dass quasi alle 2 Jahre diese Groß-Events nochmal da sind. Genau. Nicht, dass jemand jetzt meint, hier wäre alle 2 Jahre Europameisterschaft.
Das war gut, dass du es nochmal kurz eingebracht hast. Genau das habe ich halt eben gemeint, dass immer zwischen der WM und der Europameisterschaft immer 2 Jahre in diesem Fall.
Genau. Und dann ist es, wie gesagt, auch bei der Europameisterschaft ist es dann ja so, dass dann ganz viel auch einfach in den Geschäften dann präsent ist, dass jetzt gerade eine Meisterschaft stattfindet. Das ist ja, also bei Handball oder so kriegt man es mittlerweile auch zum Glück mal mehr mit, dass da ein bisschen mehr Sponsoring stattfindet, dass das immer mehr nochmal so ein bisschen nach außen getragen wird. Aber Fußball ist einfach unangefochten die Nummer 1 bei uns. Jetzt steckt ja hinter diesen Großevents aber nicht Deutschland, ne? Oder Spanien oder irgendein Land, das dann jetzt sagt, ey, ja, und wir machen jetzt hier eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, sondern da steckt ein Verein dahinter, der das Ganze organisiert, ein Konstrukt dahinter, die FIFA. Kannst du mal kurz erklären, wer ist denn die FIFA, was machen die genau?
Ja, bevor wir, würde ich mal sagen, auf die FIFA kommen, würde ich noch mal kurz sagen, dass wir noch mal die Verbindung am besten noch mal aufbauen. Wie kommt es eigentlich überhaupt, dass dieses Produkt zustande kommen kann, dass die FIFA danach eigentlich verkauft? Wenn man diese Emotion, das ist ja letztendlich eigentlich die Basis von allem. Das heißt also, das gemeinsame Mitfiebern. So. Die Frage, die man sich da halt stellen muss, ab wie schafft man es eigentlich, von der Emotion hin eigentlich zu dem Geschäftsmodell zu kommen? Und die Emotion ist ja erstmal da, die kannst du jetzt erstmal nicht zwingend so einfach steuern. Aber was es zu einem Geschäftsmodell macht, ist, wenn du es schaffst, diese Emotion zu kanalisieren. Also, dass die Leute gemeinsam dann auch die Sache schauen sollen. Das heißt, da musst du also überlegen, wie schaffe ich also Wege aufzubauen, Orte zu schaffen, wo die Leute zusammenschauen können. Zum Beispiel das Thema Fernsehen, ne? Oder das Thema Public Viewing. Das entsteht aber dadurch, dass das jemand im Hintergrund als ein Geschäftsmodell entwickelt hat, dass die Leute diese Sehnsucht danach haben, eigentlich etwas sehen zu wollen. Und dann sorge ich natürlich dann dafür, dass ich ein Produkt bereitstelle, das ich dann auch verkaufen kann. Das heißt also, ich muss es hinbekommen, diese Emotion so zu kanalisieren, dass ich den Ort bereitstelle, wo diese Emotion sich entladen kann. Und wo ich natürlich auch dafür sorgen kann, dass alle Leute halt auch Zugriff darauf in der Regel halt auch haben. Mhm. Und das ist eigentlich so diese Überlegung eigentlich, die dann eigentlich da zugrunde liegt. Wie schaffe ich es also hier dann daraus, das Geschäftsmodell dann aufzubauen? Und das war dann tatsächlich das, was so in den 70er Jahren, kannst du eigentlich so sagen, stattgefunden hat. So 74, kannst du sagen, war eigentlich der Startschuss. Ende der 60er. Anfang der 70er war es aber eine Vision, die tatsächlich mit Adidas verbunden ist. Der Sohn von Adi Dassler, der Gründer von Adidas, der Sohn war Horst Dassler. Und Horst Dassler hat halt immer größer denken wollen als sein Vater. Sein Vater war immer der Handwerker, der einfach nur den Fokus auf den Sportschuh gelegt hat. Da war immer der Sportler im Mittelpunkt. Mhm. Und das Blöde, was Horst Dassler einfach damals gesehen hatte, war: Es ist verdammt nervenaufreibend, eigentlich die ganze Zeit immer auf den Sportler zugehen zu müssen, um den natürlich dazu bekommen, unsere Schuhe zu tragen. Mhm. Weil die Sportler sind launisch, ne? Dann, ja, schön, dass ich habe jetzt deine Adidas-Schuhe getragen, aber Puma hat mir mehr geboten, ne? Deswegen trage ich jetzt Puma-Schuhe. Ist dann richtig nervig auf Dauer, natürlich für den Adidas-Chef, ne? Wenn er immer und immer wieder diese Unsicherheit natürlich halt hat, dass ein Konkurrent, ne, ihn seinen Lieblingssportler wegschnappt. Das heißt, die Idee war eigentlich dann von Horst Dassler gewesen, okay, wenn es so anstrengend für mich eigentlich inzwischen ist, diesen einzelnen Sportler zu bekommen, dann muss ich anders denken. Ich muss es hinbekommen, dass System zu beeinflussen. Und deswegen ist Horst Dassler eigentlich auf die Idee gekommen, ich muss an die Funktionäre ran, die Verbände, weil die sind für das Regelsystem verantwortlich, wie Sport gespielt wird. Wenn ich die in die Tasche reinbekomme, dass ich die mir reinhole, dass ich die einen Vertrag halt auch habe, dann brauche ich nicht mehr mit dem einzelnen Sportler irgendwas auszuhandeln, weil dann kann ich mit dem Verband einen Vertrag abschließen, ein Exklusivrecht, das nur in Adidas-Trikots, nur mit Adidas-Schuhen in diesem Fall auf dem Spielfeld aufgelaufen werden kann. Und dann habe ich ja auf einmal es viel einfacher, dass die Lokalbesitzer dazu gezwungen werden.
War das damals dann schon auf internationaler Ebene, wo er das dann so machen wollte, oder ging es da eher erstmal um Vereine?
Also er hat es, wie gesagt, vor allem erstmal auf der Einzelsportler-Ebene gemacht. Und dann ist er Ende der 60er, ist er dann halt auf den französischen Verband halt das erste Mal zugegangen, weil er hat damals Adidas Frankreich geleitet. Sein Vater hat Adidas Deutschland geleitet und die beiden waren immer in so einem Wettbewerb, Adidas Deutschland, Adidas Frankreich. Und er hat dann, wie gesagt, den französischen Verband halt als Blaupause genommen, um seine Idee zu testen. Ne, funktioniert das? Ne? Mhm. Die Funktionäre einbaue, ne? Wenn ich die bekomme, dass ich dann mehr Zugriff halt einfach auf die Sportler bekomme. Und es hat funktioniert. Und dann hat er eben gesehen, okay, der französische Verband ist aber auch noch zu klein. Ich muss eine Etage rüberkommen. Und da ist natürlich die FIFA ganz spannend gewesen. Und dann halt auch das IOC, das dann für die Olympischen Spiele verantwortlich ist, gesagt hat, die muss ich bekommen, weil die schaffen ja letztendlich die Weltmeisterschaften, weil die die Rechte an den Weltmeisterschaften in diesem Fall halt haben, dass sie die nur ausrichten dürfen. Und wenn ich dort tatsächlich die Funktionäre in die Tasche reinbekomme und auch beim IOC, dann wird zwangsläufig die Marke Adidas überall zu sehen sein.
Erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann aber jetzt an der Stelle mal noch, was FIFA und IOC überhaupt ist.
Ja, das sind jetzt in diesem Fall die Verbände, die für das Regelsystem weltweit verantwortlich sind. Das heißt, es ist die oberste Interessensvertretung und die ist für das ganze Regelsystem alles im Endeffekt in den Sportarten verantwortlich. Also das IOC für die gesamte Organisation der Olympischen Spiele. Und der Fußball ist halt die oberste Interessensvereinigung in der Welt für die Regeln im Fußball und alles, was mit der Veranstaltung WM zu tun hat. Und wenn du dort natürlich denen im Endeffekt, die natürlich halt auf deiner Seite hast und das Exklusivrecht hast, dann darf auch kein anderer Sportartikelhersteller bei einer Weltmeisterschaft werben, außer dir.
Und seit wann macht die FIFA diese Weltmeisterschaften jetzt?
Das hat die, also die macht es in den 30er Jahren. Stande gekommen, aber das war damals eigentlich ein Verband, der sehr idealistisch gewesen ist, notorisch klamm gewesen ist, kaum Geld hatte. Da waren ein paar Leute halt in Zürich halt gewesen, die da gearbeitet halt auch hatten. Und es war halt, wie gesagt, ein sehr idealistischer Verband und ja, relativ altmodisch, würde man nachher sagen. In den 70ern war das Bild eigentlich davon gewesen. Und wie gesagt, Horst Dassler und dann der spätere Präsident Joao Havelange haben dann halt eben gemerkt, aber auf was für einem Goldschatz die FIFA eigentlich ist, weil sie eben diese Rechte daran hat, die sie aber nie aktiviert hat. Ne? Und deswegen hat halt Dassler so viel Wert darauf gelegt, dass sein Kumpan Havelange der neue FIFA-Präsident wird, damit Dassler endlich den Zugriff dann halt auf die Rechte der FIFA bekommt. Und jetzt kommt dann eigentlich das nämlich zustande, was die eigentlich moderne Sportmarketing nennen. Er hat dadurch gesehen, wenn ich die Exklusivrechte bekomme, dann habe ich natürlich einen ganz großen Wert. Ne, weil da bin ich der Einzige, der gesehen wird im Fernsehen, ne, wenn es um die Sportkleidung geht. Und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit. Und das kann ich ja aber auch an andere verkaufen.
Ja, genau, weil über diese Kleidung und dass dann auch die Zuschauer mit ihrem Trikot da sitzen, entsteht ja auch nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl. Deswegen an der Stelle auch noch die Frage, diese Emotion und es sind ganz, ganz viele eben dabei, die das verfolgen. War das dann auch schon damals so, bevor sich zum Beispiel Adidas dann da eingeschaltet hat und das Marketing so vorangetrieben hat? War da vorher auch schon diese Emotion oder ist die auch sozusagen über die Jahre und Jahrzehnte dann gestiegen?
Emotion war zwar da, aber die waren längst nicht so weltweit verbreitet, einfach weil natürlich das Fernsehen ja erst in den 60er, 70ern ja erst so richtig sich begonnen hat zu entwickeln. Das heißt, da konnte man natürlich jetzt nur eingeschränkt natürlich mitverfolgen und wenn du in Afrika oder so zum Beispiel gewesen bist, hattest du auch nicht viele Möglichkeiten, eine WM zu verfolgen. Das war ja auch damals eigentlich dieses Einfallstor gewesen, weswegen ja überhaupt eigentlich Havelange nachher FIFA-Präsident wurde, weil ja, das heißt, wie wie ist er Präsident eigentlich geworden? Er hat etwas in der FIFA ausgenutzt, was man heutzutage als das ein Land eine Stimme Prinzip nennt. Das sind Statuten drin. Jeder Verband, ne, hat eine Stimme auf dem FIFA-Kongress. Und es ist wie so bei einem Verein halt auch. Ne? Man bestimmt dann halt an diesem FIFA-Kongress, wo es hingehen soll. Jeder Verband hat das gleiche Recht.
Sag mal noch ganz kurz, ist dann pro Land ein Verband dann sozusagen in der FIFA drin, diesem Moment, wo das passiert?
Wenn du
Okay.
einen Fußballverband als Land hast, bist du in diesem FIFA-Verband auch drin. Aktuell so 211 Verbände. Und jedes hat aber eine Stimme. Das heißt also, Deutschland hat genauso eine Stimme wie in diesem Fall Curaçao oder die Cookinseln. So, die sind genau gleichberechtigt. Und das ist dieses System, was eigentlich dann in der FIFA, was uns heute nicht immer wieder so, was wir so nervig halt finden, das dann später halt ausgenutzt halt eben wurde, damit Dassler und Avalanche ihre Vorstellung endlich realisieren konnten, diese Vermarktung der FIFA überhaupt erstmal zu starten, musste Avalanche halt an die Macht rankommen. Und er hat dieses System jetzt ausgenutzt, indem er gesehen hat, okay, ich habe hier afrikanische und asiatische Verbände, die haben schon fast allein die Mehrheit in diesem Prozess. Die wurden aber vom alten FIFA-Funktionär immer eigentlich abwertend behandelt. Das heißt also, die alte FIFA unter dem damaligen Chef Stanley Roos, war ein alter Engländer, hat das eher als ein Gentleman's Club gesehen, das ist also als eurozentriert. Ne? Die Afrikaner oder auch die asiatischen Staaten hat man eher von oben herab behandelt. Ne? Deswegen haben auch die afrikanischen Staaten damals tatsächlich die WM 66 komplett boykottiert, weil die sich so als Zweiklassengesellschaft eigentlich nur noch gesehen haben, überhaupt nicht mehr wahrgenommen wurden. Die hatten ja auch überhaupt keinen festen Platz gehabt. Die haben keinen Startplatz damals gehabt. Die mussten damals in Afrika erstmal ihren Effekt in einem Wettbewerb das ausspielen. Da mussten die nochmal gegen den asiatischen Sieger antreten. Und dann hätte es nochmal sein können, dass man noch eine Zusatzregel hat, dass das wieder ausschließt. Und deswegen haben die Afrikaner damals 66 gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Punkt. Wir sind nicht mehr dabei, weil wir so von oben herab hier behandelt werden, ne, als so eine alte Kolonialgeschichte, sodass sie dann halt einfach rebelliert haben. So, und das war jetzt der Startschuss. Das heißt, Avalanche und Dassler wollten an die Vermarktungsrechte ran und haben die Unzufriedenheit der afrikanischen und asiatischen Verbände gesehen und haben die ins Boot reingeholt. Nach dem Prinzip, wenn ihr uns wählt und wenn ihr Avalanche wählt, dann werden wir Gelder für euch bereitstellen, weil wir den Verband professionalisieren. Und dann kriegt ihr auch eure Startplätze und dann kriegt ihr Entwicklungshilfe in euren Ländern. Und das war der Mechanismus, den sie gespielt haben, weil diese Unzufriedenheit bei diesen Verbänden vorlag. Und dann tatsächlich hat Avalanche gewonnen. Und dann musste natürlich jetzt halt auch Avalanche sein Versprechen ja im Endeffekt einhalten, dass die Gelder auch flossen. Und das ging dann nur über die Vermarktung zustande. Und da kam dann Dassler ins Spiel, weil er diese Vision halt hatte. Ich will den globalen Fußball kommerzialisieren. So,
Und das hat er geschafft.
das hat er geschafft, weil Avalanche hatte nur die Vision, dass er die FIFA kommerzialisieren wollte. Aber Dassler als Adidas-Chef hatte das weltweite Netzwerk und alles halt gehabt. Und er hat dann eine Vermarktungsagentur gegründet, die ISL. Und das ist im Endeffekt die erste richtige Sportvermarktungsrechteagentur eigentlich gewesen in Europa. Ne? Was heute Sports 5 sind, Infront, die halt die Rechte vermarkten. Und was hat er gemacht? Er hat die Vermarktungsrechte exklusiv von der FIFA eingekauft. Das heißt, die ISL hat die eingekauft zu einem Betrag X. Die FIFA war los, war froh, dass sie halt sich nicht mehr darum kümmern musste und hat dann halt diesen Betrag X halt bekommen. Und dann lag natürlich das Risiko bei der ISL. Und die hat aber natürlich dann auf das Netzwerk natürlich da von Dassler, weil der hat ja die ISL dann geleitet, natürlich nutzen können, weil er hatte dann Kontakte zu Coca-Cola schon gehabt, zu Mastercard gehabt, zu Fujifilm gehabt und die hat er dann als Sponsorin reingeholt. So. Und die haben natürlich Riesengelder und das waren halt die ersten Sponsoren der FIFA, Coca-Cola zum Beispiel. Ne? Und Adidas natürlich.
Ja, klar.
Genau. Und dadurch sind aber die ersten Gelder jetzt reingekommen. Und diese Gelder hat dann aber Avalanche natürlich dann dazu genutzt, um seine Wahlversprechen einzuhalten, die dann natürlich an die afrikanischen und auch an die asiatischen Verbände geflossen sind. Und das Blöde war nachher natürlich dabei gewesen, dass die nicht nur dort angekommen sind, wo sie hin sollten, sondern natürlich an die Funktionäre geflossen sind, die Avalanche ja letztendlich gewählt haben. Die wollten natürlich auch was davon haben. Ne, deswegen, das sind nachher der Startschuss natürlich auch dieser modernen Sportkorruption halt auch gewesen. Du hast natürlich durch die Gelder auch eine Menge tolle Sachen in den Ländern errichten können, aber hast sie natürlich auch dazu benutzt, um dir die Wahlstimmen zu kaufen. Und das ist das System, was bis heute immer noch präsent ist. Wenn du als FIFA-Präsident gewählt werden möchtest und auch bleiben möchtest, brauchst du die Unterstützung der Mitgliedsverbände. Und die kriegst du natürlich dann, wenn du dafür sorgst, dass es mehr Geld zum Verteilen gibt, ne? Weil wenn man nicht mehr Geld verteilen kann, kann es an die fließen. Und dann habe ich natürlich die Unterstützung wieder von denen. Und du musst dir das halt mal so vorstellen, du hast kleine Verbände, da sind die FIFA-Prämien, die dir halt zahlen. Das ist fast 90% deren gesamten Erlösquellen. Im Endeffekt bei den Kapverden und bei Jordanien sind das extrem hohe Prozentanteile des Gesamterlösquellen, wo allein nur von FIFA-Geldern abhängig sind. Der Kapverde, so 80, 85% der Gesamterlöse, dieser Verband hat, kommt von der FIFA.
Das heißt, sie verdienen jetzt ja auch dann was durch diese Weltmeisterschaft. Was genau verdienen die da dran und wie viel müssen sie denn auch noch mal zahlen, damit sie überhaupt teilnehmen können?
Du meinst jetzt die Verbände, wie viel sie zahlen müssen?
Ja.
Naja, gut, die Verbände müssen natürlich zahlen, jetzt in diesem Fall, dass sie Logistik und alles natürlich halt auch machen können, dass die Spieler natürlich von A nach B halt auch kommen können. Aber das wiederum finanzieren die ja wieder über die FIFA-Gelder. Weil sie selbst haben sie ja keine Einnahmequellen. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen eigentlich so Sportentwicklung weltweit natürlich auch zustande gekommen ist. Das heißt, man kann natürlich sagen, okay, was Avalanche und Dassler gemacht haben, ist moralisch vielleicht fragwürdig, ne? Weil man hat sich jetzt erstmal über Stimmenkauf das erstmal gesichert, dieses System, hat dann natürlich die Kommerzialisierung extrem vorangetrieben, ne? Indem man dann die Rechte alle gesichert hat und verkauft hat. Aber natürlich muss man auch fairerweise sagen, dadurch war dann aber auch Geld da, was an diese ganzen Verbände auch erst verteilt werden konnte. Und dadurch sind manche Spieler wie ein Sadio Mané überhaupt erst eigentlich entdeckt worden. Der war in einem Dorf in Senegal gewesen, hat Barfußfußball gespielt. Und früher haben die Verbandsfunktionäre keine Reisekosten und alles erstattet bekommen. Das heißt, sie hätten es nie leisten können, den zu scouten in diesem Dorf. Aber weil die FIFA über diese Prämien, die an den Verband geflossen sind, dann natürlich auch Spesen und Reisekosten übernommen halt auch hat, konnten eigentlich überhaupt ja Scouting-Systeme in diesen Kontinenten stattfinden. Es war nie entdeckt worden. Und das sind jetzt mal letztendlich die Kosten, die zwar die Verbände haben, aber die werden überwiegend von der FIFA über die Prämien wiederum finanziert.
Das heißt, die FIFA ermöglicht auch einfach Chancen jetzt für Menschen, sage ich jetzt mal, für Verbände, für Vereine. Wie sieht es denn aber auf der Landesebene dann nochmal aus? Weil wir sprechen jetzt auch bei der WM eben einfach davon, haben wir ganz am Anfang kurz gehabt, die wird immer in unterschiedlichen Ländern dann ja auch ausgerichtet und die werden ja dann auch durch dieses Wahlsystem gemeinsam ausgewählt, wo denn dann jetzt im Endeffekt dann alles stattfindet. Was hat denn jetzt zum Beispiel Deutschland oder was haben denn die aktuell ausrichtenden Länder oder auch spannend, die jetzt in dem nächsten Zyklus dran sind, wo wir dann über drei Kontinente reden, die integriert werden in dieses ganze System. Was haben die denn als Ausrichter davon?
Ja, da sprichst du das ganz große Thema an, was immer wieder diskutiert wird, weil in der Regel wird ja mal damit geworben, über die ganz vielen tollen ökonomischen Effekte, die so eine Weltmeisterschaft, aber auch Olympische Spielen ja auf das Ausrichterland hätte. Ja, das wird immer lange, wird das in immer medial dann halt alles beworben, hat aber meistens immer den Sinn und Zweck, dass man überhaupt die WM oder halt auch die Olympische Spiele bekommt. Das heißt, man muss dafür werben, was diese positiven Effekte sind, damit man vor allem in demokratischen Ländern überhaupt von der Bevölkerung die Zustimmung bekommt. Und da kommt jetzt die große Kritik, nämlich, weil dass diese Studien regelmäßig übertrieben werden. Das heißt also, da werden Dinge hochgerechnet, ne, die oftmals gar nicht eintreten. So, die werden einfach künstlich nach oben halt im Endeffekt geschoben, diese Annahmen, damit man natürlich einen Wert X produziert, der ganz toll klingt, der dann als positiven ökonomischen Effekt der Bevölkerung verkauft werden kann. So, damit man den Zuschlag kriegt. Wir wissen aber aus der Studienlage, die dann die Weltmeisterschaften im Nachgang untersucht, dass nahezu alle Studien, die es zu dem Thema gibt, immer wieder zu dem gleichen Schluss kommen. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat kaum bis in der Regel gar keinen positiven Effekt. gibt ein, zwei, wo es tatsächlich welche gibt. Das war Spanien seinerzeit gewesen. Ist aber schon lange her, aber das ist eine Studie gewesen, die auch so methodisch angreifbar ist. Aber wie gesagt, ansonsten ist der Effekt bestenfalls neutral oder in manchen Fällen sogar negativ und hat das Land mehr gekostet. Ich kann dir auch kurz erklären, warum das so ist. Wir gehen ja immer davon aus, okay, die WM hat positive Effekte auf zum Beispiel den Tourismussektor.
Genau, also Tourismus war jetzt auch das Erste, woran ich gedacht habe, weil theoretisch kannst du ja davon ausgehen, Leute reisen jetzt dorthin, ihnen gefällt es dort, weil es schön aufgemacht ist, weil dort eine geile Stimmung ist in dem Moment, weil wir dann ja auch wieder bei diesen Emotionen sind, die dann eben auch so mitschwingen, weil natürlich hast du ein anderes Feeling, wenn du in ein Land oder egal wohin reist und da ist eine coole Veranstaltung und du bist da total happy und euphorisch in dem Moment, das verknüpfst du ja ganz anders, als wenn du einfach so dorthin kommst. Dass es dann zum Beispiel jetzt bei Mexiko zum Beispiel vielleicht einen positiven Effekt hat, jemand, der sonst Mexiko nicht auf seiner Bucketlist gehabt hätte als Reiseziel, kommt nach Hause und sagt, ey, das war so cool dort, ich will dort nochmal hin, ich will mir jetzt auch das Land, das dahinter steckt, wirklich anschauen.
Und jetzt wird es spannend, genau das. Das heißt, die kommen jetzt alle auf der Welt und wollen Fußball sehen. So, und jetzt stelle ich dir mal die Frage, angenommen, weißt du jetzt, in Boston oder in New York findet jetzt die Fußball-WM statt. Und du bist jetzt ja, hast du auch gerade gesagt, jetzt nicht unbedingt so Fußball-Liebhaberin, ne? Ist jetzt nicht dein Lieblingssport. Jetzt ist die Frage, würdest du jetzt in diesen Momenten, während dort in New York der absolute Fußball-Wahnsinn stattfindet, würdest du dort jetzt hinreisen?
Nee, ich persönlich nicht.
Und das ist genau das Spannende, weil genau das bestätigen die Studien. Das heißt, es kommt zu einem Verdrängungseffekt. Das heißt, die Leute reisen in das Land für die Fußball-WM, klar. Aber gleichzeitig kommen die Touristen, die wegen der Stadt oder wegen dem Land dorthin reisen wollen, um das Land kennenzulernen und die Kultur kennenzulernen, diese reisen dann nicht hin, aus genau diesen Gründen. Weil dann ist es laut, dann wird alles extrem teuer dort sein. Also die verschieben dann ihren Urlaub. So. Und das ist also ein Neutralisierungseffekt, der dann zustande kommt. Ne? Die Fußballfans verdrängen die anderen normalen Touristen. Und deswegen ist das dann eigentlich nahezu gleich wieder null.
Aber die andere Frage, die ich mir gerade stelle, ist dann in dem Kontext, wenn es jetzt ein Land ist, das eben touristisch auch vielleicht noch nicht so viel Zulauf hat, dass jetzt am Tourismus gerade noch nicht so viel verdient. Wenn wir jetzt New York oder Boston uns anschauen, das sind Regionen, die sind sehr touristisch, die leben nicht nur vom Tourismus, aber die haben durch Touristen sowieso schon jetzt ein sehr großes Einkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise in New York, wenn wir das jetzt ins Verhältnis setzen und sagen, sonst fahren x Leute eben einfach dorthin, weil sie New York sehen wollen und jetzt fahren halt die Fußballfans dorthin, dass das sich vielleicht dort die Waage hält sozusagen oder vielleicht sogar durch diesen Verdrängungseffekt sie gerade ein bisschen nochmal ins Minus gehen. Wenn wir aber jetzt in eine Region gehen, die eben sonst einfach quasi keinen Tourismus hat und dort kommen plötzlich die ganzen Fußballfans hin, dass es dann ja in dem Moment ein Hoch ist.
Ja, die Frage ist halt auch, das kann man natürlich jetzt bei Katar zum Beispiel vielleicht sehen. Da wiederum aber konnte man jetzt auch jetzt nicht unbedingt so den ganz großen Tourismuseffekt feststellen. Er war da, aber jetzt längst nicht so groß, wie er ursprünglich prognostiziert wurde. Das heißt also auch hier, dieser Tourismuseffekt, wenn er da ist, wird er aber regelmäßig überschätzt und wird dann aber wieder von anderen negativen Auswirkungen eigentlich auch dann wieder marginalisiert. Da kommt ja zum Beispiel das Nächste, dass wir dann zum Beispiel denken, ja, aber dann geht ja der Konsum nach oben, ne? Weil die ganzen Leute gehen ja dann in die Kneipen dann rein, ne? Und die Gastronomie brummt bis zum geht nicht mehr. Ne? Das heißt also, die lassen ja auch ganz viel Geld dort. Was wir auch dann wieder festgestellt haben, das wird aber auch dann tatsächlich, kommt ja zu einem Verschiebungseffekt. Das heißt also, ja, die Leute investieren jetzt, sehen wir bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften regelmäßig in Fernseher, ne? Man kauft mehr Bier, man grillt öfter, ne? Das heißt, man konsumiert dann zwar in diesem Bereich mehr, aber dadurch hat man natürlich weniger Geld. Das heißt, das, was man eigentlich anschaffen wollte, einen Kleiderschrank vielleicht, ne? Oder will mir vielleicht eine neue Matratze anschaffen, das verschiebe ich dann halt wieder in die nächsten Monate. Also wieder, ne? Man schafft zwar in der Zeit Konsum, aber dadurch verschiebt man andere Dinge, die man vorgehabt, dann halt wieder in andere Zeiträume.
Ja.
Wieder neutralisiert sich das, was wir in den Studien eigentlich mehr oder weniger gesehen halt auch haben. Dann, womit auch oft geworben wird, ja, da werden ganz viele Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Weil das muss ja alles vorbereitet werden, da werden ja Leute eingestellt. Ne? Auch da kommen die Studien immer wieder zu einem ähnlichen Schluss. Ja, es wird natürlich zusätzliche Arbeitsplätze geben, aber das sind keine langfristigen.
Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Die Infrastruktur, die ja auch einfach nötig ist, um so viele Touristen und also Gäste, sagen wir einfach mal, ne, zu bewirtschaften, das muss ja irgendwo herkommen, das ist nicht überall gegeben. Dann wird in dem Moment dann ja da rein investiert, dass auch Stadien gebaut werden, extra für solche Events, die dann später aber gar nicht mehr so bespielt werden, weil Fußball in diesem Land gar nicht so groß gespielt wird, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ohne die FIFA ist da eigentlich nicht viel Fußball. Und dann geht es um Hotels, dann geht es um Gaststätten. Da wird ja ganz, ganz viel drumherum dann einfach aufgebaut, was aber später, wenn dieser Tourismuseffekt ausbleibt, dann ja aber nochmal brach liegt.
Genau, das ist so. Und das ist ja genau dieser Kritikpunkt, der auch oft, ja, dann sind da jetzt die ganzen Gastarbeiter, die haben kurzfristige Verträge halt, solange die Sachen halt dann gebaut werden und danach werden die wieder entlassen und dann hast du aber auch nichts groß an Beschäftigungseffekten, die langfristig sind, was du ja eigentlich als Land vielleicht gerne haben möchtest. So, das heißt, das ist also gar nicht da.
Ja.
Bestenfalls sehen wir kurzfristige Beschäftigungseffekte, aber nicht das, was eigentlich das Land ja immer beworben hat. Und das muss man dann auch ehrlicherweise halt auch sagen, noch darüber ist die Studienlage zu diesem Thema relativ eindeutig. Was jetzt halt das Spannende ist, dann kann man natürlich ja sagen, ja, aber da kommen ja dann auch Merchandising-Umsätze natürlich rein, ne? Die kaufen ja dann die Trikots und die sind ja auch nicht gerade günstig, die Deutschland-Trikots, ne? Ob 130 € bezahlt man aktuell für so ein Trikot, glaube ich, 130, 140, ne? Oder da kommen dann vielleicht die Tickets, ne, die dann ja auch noch verdient werden, die bleiben, dann werden ja auch dann noch im Land versteuert oder halt auch können dann bleiben als Erlöse vielleicht noch da, ne, oder dann haben wir die Sponsoring-Rechte, ne, das geht doch auch alles in die ökonomischen Effekte dieser WM ein. Nein, nein, nein. Das ist jetzt genau dieses Problem. Das sind FIFA-Einnahmen. Jetzt kommt natürlich ein System Dassler, ne, was ich ja vorhin noch gesagt habe, Avalanche. Die haben die Exklusivität sich gesichert, dass nur sie im Endeffekt diese Umsätze bekommen. Ne? Also Tickets geht im Endeffekt an die FIFA, ne, direkt. Sponsoring, ne, das sind im Endeffekt das, was Coca-Cola und so halt auch alles einnehmen, das geht an die ran. Ne? Das sind Einnahmen, die halt machen. Werden aber vielleicht versteuert, würden wir auch sagen. Ja, Coca-Cola. Wenn die da Sachen jetzt verkaufen im Stadion, ne, Getränke und alles, das bleibt, wird auch dann versteuert. Dann. Nein, nein, nein. Das ist ja genau das eigentlich das Problem, dass die FIFA Steuerfreiheit voraussetzt, damit du überhaupt eine Weltmeisterschaft bekommen kannst. Das heißt, wenn du mir als Land nicht 100% zusicherst, dass eine hundertprozentige Steuerfreiheit für alle Einnahmen der FIFA ihrer Partner ebenfalls, wenn du mir das nicht gewährleisten kannst, kriegst du keine WM. Punkt.
So. Und dann kommt für mich so ein bisschen die Frage, wenn ich ein kleines Land bin, das eigentlich auch kein so großes Bruttoinlandsprodukt jetzt hat, warum denke ich dann, eine Weltmeisterschaft ausrichten bringt mich nach vorne, wenn ja quasi, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, alles dagegen spricht?
Weil es halt auch noch andere Gründe gibt, warum man eigentlich eine WM bekommen möchte. Die ökonomischen Gründe sind selten unbedingt eigentlich der ausschlaggebende Punkt im Hintergrund. Das wissen die Verantwortlichen auch. Aber wir haben das zum Beispiel ganz stark beim Thema, oder für immer mal das Thema Deutschland. Der Hauptgrund, weswegen Deutschland die WM halt auch haben wollte, ist sein globales Image zu verändern. Deutschland galt immer so als hüftsteif, als, ne, etwas alt, knöchern, ne? Und deswegen hat man 2006 auch unter dem Label das gemacht, die WM unter Freunden, zu Gast bei Freunden. So, weil man von diesem Image weg wollte. Das heißt, jede WM möchte der Ausrichter, das Land, eine Geschichte über sich erzählen, was man möchte. Und das hat Deutschland geschafft. Das heißt, das weltweite Image hat sich verändert in Bezug auf Deutschland. Und wir konnten, und das kann man tatsächlich positiv auch in der Studienlage sehen, der Feel-Good-Effekt. Das heißt also, wenn das wirklich wunderschön alles auch im Endeffekt organisiert ist, ne, und die Leute Spaß haben, Freude haben, ne, und dann auch im Idealfall das Land auch noch weit kommt, dann kommt ein positives Gefühl bei den Menschen. Da sind wir wieder bei der Emotion.
Genau, ja.
Und das ist nachher das, was eigentlich dort auch in der Regel gerne gewollt wird, dieses positive Gefühl in der Bevölkerung. Und die Welt schaut ja zu. Und weil das alles so toll läuft, hat man natürlich dann auch die Hoffnung, dass dann halt auch Konzerne halt auch sehen, ach, Deutschland ist ein richtig tolles Land, ne? da wollen wir jetzt uns im Endeffekt niederlassen, da wollen wir Geschäfte aufbauen. Das heißt, man hofft da auf diese indirekten Ansiedlungseffekte, die durch dieses positive weltweite Image zustande kommen. Und ein anderer Punkt natürlich, und das, was auch bei WMs natürlich inzwischen mit reinspielt, das haben wir bei 2022 bei Katar gesehen. Bei Katar waren nämlich andere Gründe eigentlich eher ausschlaggebend. Katar hat Geld wie Heu. Ne? Mhm. Sitzen auf einer der im Endeffekt der größten Gasquellen, die es gibt. Ne? Sind ganz, ganz groß, also Öl- und Gasgeschäft mit drin. Ne? Und die haben das nicht nötig, da Geld mit zu verdienen. Das heißt, da waren andere Gründe. Was waren das? Nummer eins, Katar weiß natürlich auch, das Thema fossile Energien, sehen wir gerade beim Iran, die sind endlich, die haben Probleme irgendwann. Ne? Wir müssen uns also einen Plan B überlegen. Das heißt also, man möchte zeigen, dass man also auch andere Dinge auch kann. Okay. Nummer zwei, was man zeigen möchte, ist aber auch eine Vorstellung davon, es geht um geopolitische Themen. Muss dir halt Katar vorstellen, Katar hatte das Problem, dass sie in einem Umfeld sind, wo sehr viele ihrer Nachbarländer ihnen nicht wohlgesonnen sind. Ja, das Bahrain, da ist Vereinigte Arabische Emirate, da ist Saudi-Arabien, Ägypten. Die haben alle durchaus ein Problem halt mit Katar. Und das konnten wir damals halt auch sehen, dass die halt ein Embargo zum Beispiel auf Katar gemacht haben, die also isolieren wollten, um sie wirtschaftlich zu vernichten. Und die wussten sowieso, dass dieses Problem da ist. Aber in dem Moment, in dem ich eine WM habe, dann blickt die Welt auf mich. Und dann kann mir niemand etwas anhaben in diesem Moment. Weil ich bin so weltweit verknüpft, dass die anderen Länder auf der Welt dann halt auch auf die Saudi-Arabien und Co. einwirken werden. Ey, übertreibt das jetzt hier nicht bei Katar, da sind unsere Geschäftsinteressen im Spiel, da schauen wir zu. Ne? Und das war natürlich auch ein Grund dadurch. Man hat also dadurch sich absichern können gegenüber den Nachbarländern, ne? Also als Sicherheit, die man durch diese WM bekommen hat. Und was man dann aber auch gesehen halt auch hat, das gehört dann zu der Geschichte auch dazu, wie man an diese WM angekommen ist bei Katar. Na, du musst dir halt vorstellen, als diese WM beworben wurde, war Katar im Zweikampf mit den USA gewesen. So, das heißt also, da ging es darum, wer kriegt den Zuschlag. Und der damalige Präsident Blatter wollte für sein Vermächtnis es hinbekommen, erst an Russland, dann an die USA. Das sind die zwei größten Mächte auf der Welt in diesem Fall. Und ich will in diese beiden WMs in diesen Ländern haben. Das ist ein ganz großes Symbol. Und dann aber, der hat allerdings Katar ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Michel Platini damals, das war so eigentlich der Nachfolger, sollte das werden von Blatter bei der FIFA-WM. Und er wollte natürlich, weil er Blatter nämlich eine Menge verdankt, wollte er ursprünglich für die USA stimmen. Und ist halt der Vorsitzende der UEFA gewesen, der gesamten europäischen Verbände. Also großen Einfluss gehabt.
Ja.
Und Platini hatte eben vor, für die USA zu stimmen und nicht für Katar. Und da wissen wir halt auch, und das ist sehr gut dokumentiert worden, hier wurde der Herr Platini seinerzeit im Endeffekt von Herrn Sarkozy in den Regierungspalast zitiert. Und wie Herr Platini das dann so schön schildert, da saß dann auf einmal die Oberschicht der Kataris. Also eine katarische Delegation bestehend aus dem Premierminister, einem Mitglied der Herrscherfamilie noch dazu. Und dann sind ihm einige Dinge erzählt worden. Sarkozy, Frankreich, hatte das Problem, dass die französische Fußballliga in einer ganz großen finanziellen Schieflage gewesen ist. Sarkozy, bekennender PSG-Fan, Paris Saint-Germain, aktueller Champions-League-Sieger. PSG hatte das Problem, es war ein extrem finanziell klammer Verein inzwischen. Er hatte ganz große finanzielle Probleme. Zudem, Frankreich, Wirtschaft, hatte auch einiges an Problemen. Und die Kataris haben ein Angebot dem Sarkozy gemacht. Nummer eins, wir kaufen die überall. Im Endeffekt über Al Jazeera Sports, was dann später beIN Sports wurde, kaufen wir die Werbe, im Endeffekt die TV-Rechte der französischen Liga ab. Dann kriegen die Hunderte von Millionen Euros erstmal dafür. Nummer eins. Damit helfen wir eurer französischen Liga. Nummer zwei. Der PSG ist also fast pleite. Das heißt, wenn die WM nach Katar fließt, dann wären wir auch bereit, in PSG zu investieren. Haben wir später auch gesehen, die Kataris, als sie den Zuschlag bekommen haben, kurze Zeit später hat der im Endeffekt der katarische Staat, ne, in Paris Saint-Germain investiert. Und das Fundament eigentlich dadurch gelegt, dass PSG überhaupt Champions-League-Sieger jetzt werden konnte. Und was dann auch noch das Angebot zusätzlich war, wie heißt es mit der französischen Wirtschaft, wenn ihr für Katar stimmt, wir kaufen euch Kampfflugzeuge und Airbus-Maschinen im Wert von locker 20 Milliarden Euro ab. Das war, glaube ich, nachher so der Preis. So, das ist unser Angebot, wenn ihr für Katar stimmt.
Überlegt mal, was da alles in den Raum geworfen wird für eine Stimme. Das ist eine Stimme, ne? Das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben eben drüber gesprochen, es sind 211, glaube ich, hast du gesagt, Mitglieder in der FIFA. Und das war eine von 211 Stimmen. So, oder wie viele sind es?
Er vertritt ja die europäische.
Ach so, ja, okay, sorry. Aber
da sind wir so etwa bei, ich glaube jetzt nicht genau, weiß ich es nicht mehr, um die 50, etwas mehr als 50 Verbände sind.
Oh, so viele doch, okay. Das habe ich viel eingeschätzt.
Und kann dadurch natürlich, dass er Chef ist, natürlich auf jeden Einzelnen, also auf Deutschland, Frankreich und so weiter, kann er natürlich dadurch Einfluss nehmen.
Ja, Einfluss nehmen, aber das ist ja trotzdem nicht garantiert, dass wenn der jetzt dann kommt und jetzt Einfluss nimmt, dass das dann auch tatsächlich umgesetzt wird.
Und ist es passiert?
Ja. Aber das ist ja dann auch nochmal was, ne? Das ist halt wirklich Wahnsinn, was da alles mit reinspielt und auf wie vielen Ebenen das im Endeffekt stattfindet, dass wir ein Fußballspiel im Fernsehen sehen.
Und das ist halt das Verrückte, dass es halt einfach ein so großes System eigentlich hat.
Mhm.
Und du merkst ja schon jetzt in diesem Gespräch, wie verzweigt eigentlich dieses System ist, wo wir viele Dinge gar nicht mitbekommen. Und das, was uns natürlich jetzt als Fan natürlich dann halt auch später natürlich auch aufregt, ist, dass wenn wir sehen, dass eigentlich von den ganzen Geldern, die eingenommen werden, Sponsoring, TV-Rechte, Merchandising, ne, die teuren Hospitality in den Logen, die ganzen Gelder, nichts bleibt davon tatsächlich in irgendeiner Weise beim Ausrichterland. Alles geht steuerfrei an die FIFA und das ist im Endeffekt so, stell dir es halt vor, du oder wir beide veranstalten eine Party und weil wir in der Stadt halt nun mal halt auch bekannt sind, ne, können wir dafür Eintritt verlangen. Du stellst deine Wohnung, du organisierst das alles, ne? Und ich behalte die ganzen Einnahmen.
Klar.
Wie willst du es verlieren?
Nicht gut, nett ausgedrückt.
Genau, das ist aber das System. Und jetzt, das ist jetzt das Thema, wie sieht es jetzt mit den Kosten aus für das Land? Das sind riesen Kosten, die da entstehen. Aber vorhin gesagt hat es mit den Stadien, die gebaut werden müssen.
Ja.
Ne, da werden mal so vorgeschrieben, 40.000, 50.000 im Endeffekt Sitzplätze müssen da drin sein, locker. Die musst du erstmal bauen. Ne? Gerade wenn du so ein Land bist, das noch keine große Infrastruktur hat, das wird richtig teuer.
Ja.
Ne? Dann hast du die ganzen Sicherheitskosten, also jetzt gerade in den USA, das sind riesen Kostenberge, ne? Security in Bezug halt auf Cybersicherheit, dann die Flugsicherung musst du haben, dann die Polizeieinsätze, die du halt alles sicherstellen musst. Das heißt, du kannst etwa so sagen, aktuell wissen wir das so aus Zahlen, für die Stadt in den USA sind das aktuell so Kosten, die sie als Ausrichterstadt hat, um die 400 bis 500 Millionen US-Dollar. Mhm. So, und woraus soll sie jetzt aber das gegenrechnen? Also was hat sie an Einnahmen, wenn die ganzen Erlöse, die wir gerade gesagt haben, an die FIFA fließen? Nummer eins, sie kann die Bettensteuer und die Übernachtungssteuern erhöhen, die die Hotels dann zahlen müssen. Die Fans sehen das, dass auf einmal die Zimmerkosten unglaublich hoch sind, die Übernachtungskosten. Die andere Geschichte, Parkgebühr. Habe ich als Stadt auch Einfluss drauf. In diesem Fall kann ich die Parkgebühren nach oben schrauben. Sind wir auch locker mal so 200 Dollar für das Parken allein. Nahverkehr, dass ich dann halt nicht 15 Dollar für das Ticket verlange, sondern auf einmal um die 100 US-Dollar für das Nahverkehrsticket zum Stadion hin. So, aber das sehen erstmal die Leute und dann denken die sofort, Mann, sind die US-Amerikaner gierig, das ist alles Kommerz hier. Nee, das sind die Möglichkeiten, die die Städte haben, um irgendwie die Kosten einfangen zu können, ne, damit sie auch Einnahmen haben, um das überhaupt finanzieren zu können, weil die US im Endeffekt Städte dazu gezwungen halt auch sind, Einnahmen zu generieren, weil sie einen ausgeglichenen Haushalt haben sollen.
Ja.
So, und dann sehen aber nur das natürlich die Leute und sind dann sauer, aber es ist die einzige Möglichkeit, die Städte halt teilweise haben, um das gegenfinanzieren zu können.
Dann lass uns an der Stelle mal noch kurz quasi 4 Jahre in die Zukunft springen und gucken, da haben wir jetzt wie gesagt von 3 Kontinenten gesprochen, auf denen dann die Weltmeisterschaft tatsächlich stattfindet. Kannst du mal gerade ganz kurz Vorausblick geben sozusagen, wo findet dann die Weltmeisterschaft genau statt und welche Kosten kommen denn auf diese Länder wahrscheinlich nach jetziger Abschätzung eine grob zu und was sind es auch an Kosten, die nochmal für die Mannschaften entstehen, weil die kommen ja dann auch nicht mal so schnell von A nach B, beispielsweise ohne ein Flugzeug zu betreten. Es ist ja jetzt natürlich auch schon zum Teil so gewesen bei der aktuellen Weltmeisterschaft, aber da liegen Ozeane dazwischen. Es wird unvermeidbar.
Das ist eine ganz spezielle nächste Weltmeisterschaft 2030, weil sie eigentlich auf drei Kontinenten stattfinden wird. Der Hauptpart wird tatsächlich dann der afrikanische Kontinent bei Marokko sein und der europäische mit Spanien. Aber es wird halt auch auf dem südamerikanischen Kontinent gespielt werden. In diesem Fall werden Uruguay, Argentinien und ich meine Paraguay noch jeweils vereinzelte Spiele haben. Das heißt, wir spielen eigentlich praktisch auf drei Kontinenten. Hat es so noch nie gegeben. Was du gerade mit Nachhaltigkeit gesagt hast, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Also das wird hier wahrscheinlich die am wenigsten nachhaltigste WM aller Zeiten werden, weil so gigantische Flugstrecken und alles zurückgelegt werden müssen. Das ist jetzt schon bei dieser sehr grenzwertig. Das heißt, aus dem Aspekt bräuchten wir jetzt gar nicht unbedingt drüber reden.
Ja, aber die Kosten, die dann, wie gesagt, auch damit zusammenhängen, weil es ist natürlich teurer, einen Flug über, also einen Überseeflug zu bezahlen, als jetzt beispielsweise einen Bus von A nach B fahren zu lassen.
Das Problem mit vor allem Marokko halt eben bekommen, weil die natürlich sehr viel noch in ihre Infrastruktur investieren werden müssen. In Spanien ist die Infrastruktur da. Ne? Da wird nichts mehr groß so viel dazu gebaut werden müssen. Aber Marokko versucht ja jetzt gerade Spanien im Endeffekt zu übertrumpfen. Wer hat das größte Stadion? Ne? Deswegen haben die auf dem 100, glaube ich, 115.000 Sitzplätze in diesem Stadion, sind die da halt am Machen.
Überleg mal. Das kann man sich kaum vorstellen.
Was ich vorhin sagte, du möchtest eine Geschichte erzählen. Marokko will von diesem Image weg, ne, dass die Leute nur herkommen, um tausend und eine Nacht zu erleben. Nein, die möchten endlich halt auch als Wirtschaftsmacht, als jetzt aufstrebende Wirtschaftsnation wahrgenommen werden, um Businesskunden anzuziehen und nicht nur Touristen. Und deswegen wollen sie natürlich groß sein. Deswegen ist auch wichtig für sie, dass sie das größte Stadion haben, um nach außen zu zeigen, wir sind jetzt wer. Und das ist natürlich das Image, was du bekommen möchtest, aber aus so welchen Gründen natürlich jetzt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Kosten geht, ist das natürlich wieder ein herausforderndes Thema. Spanien möchte eine andere Geschichte wohl höchstwahrscheinlich erzählen, es wohl eher darum gehen wird, spanische Kultur der Lockerheit, Leichtigkeit in Kombination, aber auch mit Nachhaltigkeit zu setzen. Das wohl wird wahrscheinlich die Geschichte sein, die Spanien gerne erzählen möchte, wenn man es aktuell so ein bisschen so sieht. Aber wie gesagt, das werden gigantische Kosten sein, vor allem, weil wir auch immer noch in der Debatte halt auch haben, ob wir das Teilnehmerfeld nicht nochmal aufstocken.
Ja.
Sie haben ja jetzt schon aufgestockt. Und das hat wieder mit dem System zusammen, was ich dir vorhin mit Avalanche halt auch erzählt habe. Du musst die kleinen Verbände bei Laune halten, damit die für dich stimmen. Das heißt, Infantino aktuell ist genauso wie Avalanche oder auch Blatter von den kleinen Verbänden abhängig. Der europäischen Verbände, der UEFA, sieht ihn sehr kritisch. Das heißt, er muss die afrikanischen und asiatischen Verbände auf seine Seite bekommen und deswegen muss er maximal mögliche Einnahmen produzieren, um wieder ganz viel an Geld zu haben, was er an die kleinen Verbände wieder verteilen kann, nach dem Prinzip, ich teile mit euch Geld, ne, und kriege dafür aber Loyalität im Austausch. Du musst dir das jetzt so vorstellen. Für die Qualifikation zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft bekommt der Verband erstmal 10 Millionen US-Dollar und nochmal 2,5 Millionen nochmal zusätzlich an Logistik. Das heißt, nur dadurch für dich, dass du dich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert hast, bekommst du mal so 12,5 Millionen an US-Dollar. Und wie ich schon sagte, die kleinen Verbände Curaçao, Kap Verde, das ist viel mehr, als die in einem ganzen Jahr an anderweitigen Erlösen hätten.
Ja,
Das ist gigantisch.
absolut.
Und deswegen ist das natürlich jetzt da wieder eine tolle Idee von Infantino, darüber nachzudenken, ob wir das nicht nochmal erweitern, weil dann hättest du ja noch mehr Länder, die du dann an diesem Topf reinholen kannst und schaffst dadurch natürlich Abhängigkeiten. Ich möchte nicht Infantino loswerden, weil der ja dafür sorgt, mit seiner Idee immer alles größer zu machen. Um mehr verteilen zu können, möchte ich ja nicht, dass der abgelöst wird. Und das ist dieses System, was halt unter Avalanche in den 70ern entstanden ist, unter Blatter perfektioniert wurde, 98 bis 15, und dann von Infantino jetzt gerade auf die Spitze getrieben wird. Die holen das Maximum raus, an was wir aus unseren Vermarktungsrechten, ne, rausholen können.
Ja, Ihr seht oder hört, dass das eine wirklich ganz, ganz dynamische Geschichte ist, die schon seit langem quasi erzählt wird und die immer noch weitergeht. Und an dieser Stelle muss ich dich leider, weil wir sonst die Zeit absolut sprengen, quasi unterbrechen und sag einfach mal, wir haben jetzt ja wirklich schon einen richtig coolen Blick hinter die Kulissen geliefert mit dieser Folge und die liefert auch noch ganz, ganz viel Stoff für das noch weiter zu vertiefen, das Thema. Und man hat jetzt ja auch gemerkt, das ging ja sehr viel hin und her und man kann da ganz, ganz viele Schleifen nochmal drehen. Und wenn euch das Thema jetzt auch so begeistert, ich meine, mich begeistert das Gespräch, obwohl ich jetzt kein Fußballfan bin in diesem Sinne, sondern das Thema ist einfach so interessant, dann ist vielleicht auch zum Beispiel der Studiengang Sportökonomie was für euch. Simon, vielleicht kannst du dazu noch einmal ganz kurz was sagen, wie es da bei uns aussieht.
Ja, also letztendlich all das, worüber wir gerade geredet haben, findet man letztendlich ja auch natürlich in unseren Modulen in den jeweiligen Studiengängen natürlich auch wieder. Das heißt, wir werden das moderne Sportmarketing kennenlernen, wo wir jetzt einfach wissen, das hat in den 74ern ne, die Basis gemacht. Wir werden also sehen in diesen Modulen, wie sieht das eigentlich aus? Das heißt, wie sieht dieses Vermarktungsmodell eigentlich aus? Was sind diese Sponsoring-Pyramiden eigentlich? Wie macht man eigentlich eine Sportrechtevermarktung? Wie organisiert man eigentlich so welche FIFA-Weltmeisterschaften? Ne? Oder wie baut man einen, im Endeffekt, wie funktioniert das Sponsoring? Wie kann ich das perfektionieren? Das heißt, all das, über was wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen haben, das erleben wir letztendlich in unseren Modulen. Und da kann ich einfach nur raten, das ist unglaublich spannend. Ich denke mal, das haben wir jetzt schon kennengelernt eigentlich, was da auf einmal für spannende Fragestellungen aufgeworfen werden, womit wir uns dann halt eben in diesen Modulen dann Sportmarketing, Vermarktung und Co. auseinandersetzen. Und das ist ein ganz spannender Studiengang, definitiv.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt Bock habt und dann auch gerne mal mit Simon darüber fachsimpeln wollt, vielleicht sitzt ihr ja in 4 Jahren da und sagt dann, ey, guck mal, jetzt bin ich ja auch schon fast am Ende von meinem Studium und ich habe damals gehört, wie du das gesagt hast und wie du das hier für 2030 eingeschätzt hast. Was würdest du denn jetzt sagen, was davon ist denn eigentlich wahr geworden? Falls ihr Bock habt, wir verlinken euch den Studiengang in den Shownotes und freuen uns, wenn wir von euch hören. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne nochmal Vorschläge schicken, was wir vielleicht in der nächsten Folge zu dem Thema noch thematisieren sollen. Egal, ne? Ihr wisst, was ich meine. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne jederzeit melden. Falls ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr euch jederzeit melden. Egal, ob jetzt zum Studiengang, zum Podcast. Ich verlinke euch alles nochmal in den Shownotes. Und dann, Simon, danke für deine Zeit. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Studieren mit Gehalt. Ciao.
Ciao, ciao.